Gaming-Branche werden. Die Hauptstadt konkurriere auf diesem Feld mit Städten wie München und Köln, sagte Wirtschaftssenatorin Giffey im rbb24-Inforadio.
Aber Berlin muss und wird vorne sein. Und da müssen wir was zu tun. Da können wir nicht einfach sagen, na, die sind eh schon da und das wird schon von alleine. Das ist aktive Wirtschaftsentwicklung in einer Branche, die sehr stark wächst und die natürlich auch am Ende Steuereinnahmen in die Stadt bringt. Und es geht darum, dass wir all den Akteuren, die hier in der Stadt zwar schon sind, aber eben noch nicht das volle Potenzial ausnutzen, einen Ort geben, der wirklich Standortentwicklung heißt.
Die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey, SPD. Heute gibt der Senat bekannt, wo das sogenannte House of Games eingerichtet werden soll. Nach RBB-Informationen das Lux Berlin in Friedrichshain. Dort sollen sich ab dem nächsten Jahr Gaming-Firmen ansiedeln. Dafür stellt Berlin 4,6 Millionen Euro bereit. Die Grünen fordern die Bundesregierung auf, in der Asylpraxis EU-Recht einzuhalten. Das Vorgehen, Asylsuchende an der deutschen Grenze zurückzuweisen, sei besorgniserregend, sagte der migrationspolitische Sprecher der Grünen im Europaparlament Marquardt im rbb24-Inforadio. Dafür gebe es keine Rechtsgrundlage.
Die Realität sieht einfach so aus, dass der Europäische Gerichtshof über diese Frage schon entschieden hat. Auch das Verwaltungsgericht Berlin hat sich ja auf ein EuGH-Urteil genau zu dieser Frage berufen. Wir sind nicht in einem Notstand, wo man jetzt Gesetze außer Kraft setzen kann. Wenn der größte Mitgliedstaat wie Deutschland jetzt sagt, wir halten uns nicht mehr an die europäischen Regeln, dann ist der Anreiz für andere EU-Staaten sehr gering, sich auch an die Regeln zu halten. Grundsätzlich ist es so, dass das System nur funktionieren kann, wenn der größte EU-Mitgliedstaat sich auch an dieses System hält und nicht wie der Elefant in diesem Porzellanladen agiert.
Erik Marquardt, migrationspolitischer Sprecher der Grünen im Europaparlament. Die US-Regierung entsendet weitere Soldaten nach Los Angeles, wo seit Tagen gegen die Migrationspolitik von Präsident Trump protestiert wird. Dem Verteidigungsministerium zufolge handelt es sich um 2000 Mitglieder der Nationalgarde und etwa 700 Marineinfanteristen der regulären Streitkräfte. Am Wochenende hat Trump bereits 2000 Nationalgardisten mobilisiert, gegen den ausdrücklichen Willen des kalifornischen Gouverneurs Newsom. In Los Angeles ist es am Abend wieder zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizei räumte mehrere Straßenzüge und setzte Gummigeschosse ein. Ausgelöst wurden die Proteste dadurch, dass die US-Einwanderungsbehörde bei Razzien etliche Migranten festgenommen hat. Russland hat mehrere Städte in der Ukraine erneut massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen. Auch die Hauptstadt Kiew war wieder betroffen. Von dort Florian Kellermann.
In Kiew dauerte der Luftalarm über 5 Stunden. Dem Geräusch nach zu urteilen, das Kamikaze-Drohnen machen, kamen diese über mehrere Stunden in mehreren Wellen. Nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko griff Russland auch mit ballistischen Raketen an. Bis in die frühen Morgenstunden waren auch immer wieder heftige Explosionen zu hören. An 19 Stellen brach Feuer aus, so das Innenministerium. In Odessa wurden ein Wohngebäude und eine Entbindungsklinik getroffen. Dort starben nach vorläufigen Angaben 2 Personen. Das russische Verteidigungsministerium meldete indes, die russische Armee habe in der Nacht 102 ukrainische Drohnen abgeschossen.
Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig befasst sich ab heute mit der Frage, ob das Magazin Compact weiter erscheinen darf oder doch verboten wird. Die damalige Bundesinnenministerin Faeser hatte das Magazin im vergangenen Jahr verboten und als zentrales Sprachrohr der rechtsextremistischen Szene bezeichnet. Dagegen hatte sich Compact mit einem Eilantrag gewehrt. Die Richter am Bundesverwaltungsgericht hoben das Verbot vorerst wieder auf. Sie begründeten das unter anderem mit der Bedeutung der Pressefreiheit. Die endgültige Entscheidung fällt jetzt im sogenannten Hauptsacheverfahren, das heute beginnt. Fahrgäste müssen sich auf den Berliner U-Bahn-Linien 1 und 3 seit heute auf Einschränkungen einstellen. Die Linien sind bis Ende des Monats zwischen Gleisdreieck und Wittenbergplatz unterbrochen. Auf dem Abschnitt werden die Schwellen erneuert. Auf der U3 fahren schon seit Ende Mai keine Züge mehr zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz. Bei oberirdischen Bauarbeiten wurde die Tunneldecke beschädigt. Sie wird gerade repariert. Die BVG empfiehlt zur Umfahrung, die U2, Busse oder den U3-Ersatzverkehr ab Spichernstraße zu nutzen. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute meist dicht bewölkt, von Nordwesten schauerartiger Regen, vereinzelt auch Gewitter, 17 bis 22 Grad. Die Zeit 9.05 Uhr.
Radio 3 am Morgen mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wir haben jetzt hier die Bluegrass-Sängerin und Fiddlerin Alison Krauss mit ihrem Song Choctaw Hayride. Gestern Abend wurde der Reichstag in Berlin wieder verhüllt, könnte man sagen, jedenfalls mit einer Lichtinstallation. Und die erinnert an die große Kunstaktion vor 30 Jahren im Juni 1995, als das Künstlerpaar Christo und Jean-Claude den Reichstag tatsächlich komplett eingepackt hat in silbrig schimmernde Stoffbahnen. Wir haben Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, heute Morgen gefragt, wie Sie diese Aktion damals erlebt haben. Und das hat uns Almut Staude auf unserem Anrufbeantworter erzählt.
Ja, und dann kam es nun wirklich dazu, dass Christo und Jean-Claude das dann machten. Das war dann sehr interessant. Ich war am interessenhalber und berufswegen vorher schon mal in diesem Areal und habe gesehen, wie das alles installiert wurde. Und da hat es mir ja schon, sag ich mal, die Sprache verschlagen, was da für ein technischer Aufwand betrieben wurde, weil es auch interessant war, wie wollen die denn das überhaupt machen und so weiter. Und dann kam natürlich dann dieser Eindruck, den diese Folie machte, wie die markierten Linien des Reichstages jetzt völlig anders wirkten, als wir da um den Reichstag herum marschierten. Da guckten auch noch Jean-Claude und Christo oben aus dem Nachbargebäude über die Straße herunter. Und Jean-Claudes rote Haare waren wirklich deutlich zu sehen.
Unsere Anruferin, unsere Hörerin Almut Staude hat uns das erzählt über ihre Reichstagsverhüllungserfahrung. Und darüber will ich jetzt auch sprechen mit einem Schriftsteller, für den das Jahr 1995 auch aus anderen Gründen ein ganz besonderes Jahr war, mit Thomas Brussig nämlich. Er hat 1995 seinen sehr erfolgreichen Roman Helden wie wir veröffentlicht. Das war der Start für seine bemerkenswerte Autorenkarriere. Thomas Brussig ist gerade Stipendiat der Villa Massimo in Rom. Also sage ich mal, guten Morgen nach Rom, Herr Brussig.
Ja, guten Morgen.
Wie ging es Ihnen denn damals, als Sie das erste Mal vor dem verhüllten Reichstag standen, 1995?
Naja, wie das, als ich das erste Mal davor stand, das weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nur, dass ich, damals war ich Student an der Filmhochschule und bin jeden Tag mit der S-Bahn daran vorbeigefahren und habe das Werden dieses Kunstwerks auch betrachten können, also wie das jeden Tag Fortschritte gemacht hat. Und dann letzten Endes davor zu stehen, das war dann wirklich auch ein ganz bewegendes Ereignis, also einfach, weil das so groß war und wirklich erhaben. Also das, und da habe ich dann eben auch gemerkt, was ein Künstler kann, also dass da, also mit seiner Vision, also das hat er ja über Jahre, über Jahrzehnte verfolgt, diese Idee, den Reichstag zu verhüllen, und es sollte nur der Reichstag sein. Ihm wurde ja dann auch, weil haben dann Leute gesagt, es ist so kompliziert, nimm noch das Brandenburger Tor. Und nein, es sollte der Reichstag sein. Und dann war es der Reichstag. Und dann habe ich das verstanden. Und warum er das verfolgt hat, war wirklich ein großer Moment. Oder das war eine große Erfahrung. Also das war im Jahr 1995, der Mauerfall lag ein paar Jahre zurück, und es war so was. Ich dachte dann auch so, nach dem Mauerfall wird mich nie wieder irgendwas groß berühren. Also wenn ich das erlebt habe, da kann ich irgendwie, ja, da kann ich einen Haken hintermachen und das, und so als eine große Erfahrung, da wird nichts mehr rankommen. Aber die Reichstagsverhüllung war dann nochmal so was. Natürlich war es jetzt nicht biografisch so einschneidend wie der Mauerfall, überhaupt nicht. Aber so diese, dass mich doch noch was erreicht, also dass ich etwas, dass ich einfach bewegt vor etwas stehe und mit anderen Menschen zusammen etwas Großes teile und wir Gefühle haben und dass das eben auch durch ein Kunstwerk hervorgerufen wird, das war was Besonderes. Das hat es dann nochmal so ähnlich gegeben 2006 bei der Fußball-WM, was ja auch ein Großereignis war, was mit vielen Menschen geteilt wurde und was auch draußen stattfand. Aber eigentlich ist das so eine Trilogie, ja, also der Mauerfall, die Christo, also die Reichstagsverhüllung und die Fußball-WM. Das ist so eine, also für mich biografisch so eine Art der Trilogie der Großereignisse, die draußen stattfanden. Ja.
Jetzt heben Sie hervor, dass man das gemeinsam erlebt hat. Das ist auch in meiner Erinnerung, wenn ich daran zurückdenke, wie ich da stand vor dem verhüllten Reichstag auf dieser riesigen Wiese davor, das auch wirklich eine große Rolle gespielt hat, mit vielen anderen dort zu stehen. Und es war so eine, ja, erhobene, freudige, auch einander zugewandte, weil man dieses Erlebnis miteinander teilen konnte, so eine Stimmung, so ja, fast eine Euphorie, die viel damit zu tun hat, dass man da mit vielen anderen war, ne?
Ja, also insofern hat uns der Reichstag oder diese Reichstagsverhüllung alle nochmal gleich gemacht. Wir haben alle staunend davor gestanden und es waren dann eben auch viele Ausländer, also viele Touristen, die kamen. Und da war Berlin dann eben auch mal so, wie es eigentlich sein wollte, ja, dass die Welt sich da eben traf, dass es die Kunst war, die Touristen aus aller Welt nach Berlin gezogen hat. Und das war wirklich eine unvergleichliche, eine schöne Stimmung. Dazu beigetragen hat ja auch die Tatsache, dass es begrenzt gewesen ist. Also dass Christo auch immer gesagt hat, das dauert 2 Wochen oder vielleicht waren es auch 16 Tage, so genau weiß ich das jetzt auch nicht mehr. Aber die Begrenzung, dass man wusste, es war endlich und wir werden das wird nicht so lange laufen, bis dann irgendeiner sagt, naja, jetzt hören wir damit auf, sondern wir wussten von Anfang an, so lange dauert das, so lange wird uns eben dieser Anblick und diese Art des Zusammenseins vor diesen Kunstwerk geschenkt und wer es bis dahin nicht gesehen hat, na, der kann sich immer nur erzählen lassen.
Thomas Brussig, wir reden gleich weiter auch darüber, ob das Folgen hatte, auch für Ihr Schreiben, dieses Erlebnis am verhüllten Reichstag. Darüber reden wir gleich. Wir hören zwischendurch mal einen Song von Madness, C'est la vie.
is at 5 to 8. No time to waste, it will not wait. A lay-in that was yesterday. Up a matum into the fray. There'll be no time to catch your breath. The enemy of life is dead. So sweep the hallway, mop the wall. Your destiny's about to cool. The legislation's in the bag. Justice, a toothless old hag. It's every man now on his own. It's all for one. To run and stand up tall against the wall, and one by one you all shall fall. And though you try to get back home, your cupboard's bare without a bone. C'est comme c'est quoi.
Radio 3, 9.18 Uhr ist es. Wir reden hier über die Reichstagsverhüllung vor 30 Jahren mit dem Schriftsteller Thomas Brussig. Für den war das Jahr 1995 das Jahr der Reichstagsverhüllung ein sehr besonderes, weil er in dem Jahr seinen sehr bemerkenswerten Roman Helden wie wir veröffentlicht hat, der ein großer Erfolg wurde. Thomas Brussig ist gerade in Rom mit einem Stipendium. Herr Brussig, ich habe gehört, dass Sie damals bei der Reichstagsverhüllung so angefixt waren davon, dass Sie sich auch gerne ein Autogramm von Jean-Claude und Christo holen wollten. Wie ist das denn ausgegangen?
Nee, ich glaube, ganz so war es nicht. Also, oder ich weiß gar nicht, wie das mit dem Autogramm war. Also, ob ich eins mir holen wollte. Ich weiß nur, dass Christo eine Autogrammstunde oder Christo und Jean-Claude, die haben eine Autogrammstunde gemacht. Und das musste aber, also man durfte ihnen nur so eine Doppelseite aus dem Tagesspiegel vorlegen, wo eben so ein Entwurf des Reichstags abgebildet wurde, doppelseitig. Und dann haben die Autogrammstunde früh um 5 oder um 4:30 angesetzt.
Oh, so
und
früh.
Ja, oh, ja, und da und da denkt man natürlich, wer kommt denn da? Na, das war die längste Schlange meines Lebens, die ich da gesehen habe. Also, also die Menschenschlange, die wickelte sich einmal um den ganzen Reichstag herum. Und und das hat mich dann eben auch so ein bisschen versöhnt, also dass ich eben, oder ich fand das großartig, also dass ich eben die längste Schlange meines Lebens, dass ich die eben nicht mit der DDR irgendwie verbinde, also dass das nicht eine Schlange war von Menschen, die nach Erdbeeren angestanden haben oder Menschen, die ihr Ostmark-Konto in ein D-Mark-Konto umwandeln wollten, sondern dass das tatsächlich dass die angestanden haben für die Unterschrift eines Künstlers. Mhm. Und das eben dann auch erst Jahre nach dem Mauerfall. Also das war Auch das war, fand ich toll. Also, dass ich da noch was erlebt habe oder gesehen habe, von dem ich nicht geglaubt habe, dass ich sowas sehen würde.
Und weil Sie die DDR-Geschichte gerade ansprechen, hatten Sie auch den Eindruck, dass diese Riesenaktion auch so eine Wirkung innerhalb der Stadt hatte, dass der Osten und der Westen Berlins damit näher zueinander gekommen sind, zumindest für diesen Moment?
Ja, also das war eine Zeit, wo, wo Ost und West wo eine große Rolle gespielt hat, und es ist ja auch, es ist ja nie ganz weggegangen, also, und auch heute, das glaubt man nicht, also dass das auch heute immer noch eine große Rolle spielt, obwohl man alle so tun, ist ja nicht mehr so, nee. Mhm. Es spielt nach wie vor eine große Rolle, aber da war tatsächlich so, da war das kein Thema gewesen. Also bei denen, die dort standen und gestaunt haben, das war auch, also da war das Ost- und West-Staunen und die Bewunderung, die war gleich. Und dann war es wohl auch so, also dass die Leute, die da geklettert sind, das waren wohl auch Kletterer aus dem Erzgebirge, ich weiß nicht genau. Also so genau ist die Erinnerung jetzt auch nicht. Auf jeden Fall ist
die geklettert sind und diese Bahnen da angebracht haben, ja?
Ja, genau. Ja. Also das war ja auch, das ist ja auch so toll, also dass diese, das damals ist ja noch mit so einem richtigen Aufwand, also das war ja noch richtige Arbeit, ja, das anzubringen und vielleicht auch nicht ganz ungefährlich. Und diese Bahnen, das war auch kein, das war ein richtig festes Gewebe, also es war dicker als das, also als diese Teppiche, die so in Hausfluren immer liegen, ja, also die so die Treppen hochgehen, so fest oder sogar noch fester, muss man sich vorstellen. Und das ist irgendwo in einem Werk auch im Osten hergestellt worden. Und damals war ja nun gerade so diese Deindustrialisierung, also dieser massenhafte Abbau von Arbeitsplätzen, war ja damals seit Jahren schon Thema. Und da war das einfach toll, dass da nochmal durch so ein Kunstwerk so ein Großauftrag für ein Werk reinkam, was bestimmt auch zu kämpfen hatte. Ja.
Jetzt haben Sie vorhin gesagt, für Sie steht dieses Ereignis eigentlich in so einer Reihe: Mauerfall, Reichstagsverhüllung und dann das Sommermärchen, die Fußball-WM 2006 in Deutschland. Sie haben über den Mauerfall ja geschrieben in Ihrem Roman Helden wie wir, der genau in diesem Jahr 1995 auch rausgekommen ist. Hat denn dieses Erlebnis der Reichstagsverhüllung, hat sich das auf Ihr Schreiben ausgewirkt?
Nee, hat es nicht. Also ich habe auch mal überlegt, ich habe ja vorhin von so einer Trilogie gesprochen, von Mauerfall, Reichstagsverhüllung und Sommermärchen. Und mein eigentlicher Wenderoman ist ja Wie es leuchtet. Also der Helden wie wir war ein Durchbruch und hat auch den Mauerfall, also war auch eine andere Geschichte des Mauerfalls, aber wirklich so diese Zeit in seiner Besonderheit und in dieser, in diesem schwankenden Untergrund, auf dem sich alle so während dieser Wende bewegt haben, das war dann ein anderer Roman, das war Wie es leuchtet. Und das hat großen Spaß gemacht, diesen Roman zu schreiben und eben so Menschen vor dem Hintergrund eines Großereignisses. Das habe ich nochmal, während ich eben Wie es leuchtet geschrieben habe, auch überlegt, ob ich das eben dann auch mit Christo fortsetze und dann vielleicht auch mit dem Sommermärchen. Aber das habe ich nicht gemacht, einfach weil ja nicht nur das Ereignis selber, also nicht nur dazu musst du was sagen können, sondern eben auch, wie sich so eine Gesellschaft dann so formiert oder wie sie sich findet. Und da war einfach 95, da war mir zu wenig, also jetzt um es für einen Roman zu benutzen, zu wenig Umbruch. Und also weil das lief alles so und da war diese Reichstagsverhüllung, die war ein tolles, ein singuläres Ereignis, aber letztlich auch folgenlos. Ja, das hat die Gesellschaft nicht verändert. Wir haben uns da alle mal angeschaut und wir erinnern uns durch diese Reichstagsverhüllung auch an dieses dieses Jahr oder an diesen Sommer, an diese einzigartige Stimmung, ja, dieser Wiese vor dem Reichstag, wo immer Menschen waren und die sich angestrahlt haben oder angelacht haben, so ohne weiteren Grund. Aber dann wurde das abgebaut und alles, und dann war Berlin wieder so, wie doch vorher war, und das hat nichts verändert und deshalb, ja, weiß ich nicht, warum das ein Roman hergeben soll.
Vor 30 Jahren, das Jahr der Reichstagsverhüllung im Juni 1995. Im gleichen Jahr hatte er seinen ersten großen Erfolg mit dem Roman Helden wie wir, Thomas Brussig. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und wünsche noch eine sehr gute Zeit in Rom.
Danke.
In the town of Scarif, the sun was shining in the sky. When Willie Clancy played his pipes and the tears welled in my eyes. Many years have passed and gone since the times we had there, but my heart's tonight in Ireland, in the sweet County Clare. My heart the night is far away across the rolling sea, in the sweet mill town Malde, it's there I'd love to be. So long ago and far away, but nothing can compare. My heart's tonight in Ireland, in the sweet County Clare. That August in Kilrush, when the rain was lashing down, and our hotel was that hay barn on the outskirts of town. We were all sick and feverish, and Dolan had the flu, but Johnny produced some whiskey and the sun came smiling through. My heart tonight is far away across the rolling sea, in the sweet mill town Malde, it's there I'd love to be. So long ago and far away, but nothing can compare. My heart's tonight in Ireland, in the sweet County Clare. Those nights in Six Mile Bridge, when the songs and music flowed, and when it came to closing time, sure the lights were turned down low. And the sergeant from Kilkishan, he would buy us all one more, and we'd never left that pub before the clock was striking four. My heart tonight is far away across the rolling sea, in the sweet mill town Malde, it's there I'd love to be. So long ago and far away, but nothing can compare. My heart's tonight in Ireland, in the sweet County Clare. Lahinch and Enniskillen, Liscannor and Kilkee, but best of all was Milltown, when the music flowed so free. Willie Clancy in the County Clare, I'm ever in your debt, for the sights and sounds of yesterday are shining memories yet. My heart tonight is far away across the rolling sea, in the sweet mill town Malde, it's there I'd love to be. So long ago and far away, but nothing can compare. My heart's tonight in Ireland, in the sweet County Clare. In the days of Sweeney, in the sweet County Clare.
Das ist der irische Sänger und Songschreiber Andy Irvine. Der hat eine sehr lange Karriere erlebt. Er ist auch schon 82 Jahre alt. Er hat in Dublin Gitarre und Mandoline spielen gelernt vor langer Zeit und dort seine vielen Lieder geschrieben. Auch das, das wir eben gehört haben, My Heart's Tonight in Ireland. Jetzt gehen wir von Irland nach Brasilien mit dem Sänger Tim Bernardes und seinem Stück Bebê.
Tudo em volta tem me confirmado, bebê, que eu e você somos coisa de alma. O universo tem deixado claro, bebê, só quem não quer ver não enxerga. Namora comigo, eu namoro com você. Garupa de moto amarela, é meu feriado favorito. Você, quem eu quero ser, tem que estar do seu lado. Já me apaixonei ficando cego, bebê. Com você eu sonho de olho aberto, bebê. Quero amar e sempre ver de perto você. Vamos explorar Santa Cecília, bebê. Eu sigo você.
você sossegado. Pode me seguir também, vou te fazer bem. Podemos curtir de mãos dadas. Você muda tudo e tudo fica tão bem. Mil cores, melhores amigos. Nós não vamos mais ser tão sozinhos, bebê. Conto com você, pode contar comigo. Já me apaixonei ficando cego, bebê. Com você eu sonho de olho aberto, bebê. Quero amar e sempre ver de perto você.
Radio 3 Kultur kompakt.
Mit Łukasz Tomaszewski und wir reden über sowas wie den Literaturnobelpreis für Jugendliteratur, den Astrid Lindgren Gedächtnispreis, der ist sehr hoch dotiert, nicht ganz so hoch wie der Literaturnobelpreis, aber immerhin stolze 460.000 Euro gibt es für diesen am höchsten dotierten Literaturpreis im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur. Und der Astrid Lindgren Gedächtnispreis geht in diesem Jahr an die Französin Marion Brunet.
Ja, bisher hat die 49-jährige Marion Brunet 14 Jugendbücher veröffentlicht, hierzulande leider noch recht unbekannt, weil ihre Werke einfach noch nicht ins Deutsche übersetzt wurden. Aber vielleicht ändert sich das ja jetzt nach diesem Preis. Ihre Bücher, die drehen sich eben um Jugendliche, die sich gegen eine korrupte Gesellschaft stellen. Und deshalb würdigte die Juryvorsitzende die Autorin mit folgenden Worten, ich zitiere, Marion Brunet ist eine brillante Beschreiberin des Lebens junger Menschen in einer zunehmend materialistischen und bedrohlichen Welt. Ja, in ihren Geschichten, da verflechte sie eben Gegenwart und Zukunft und teste immer wieder die Grenzen von Freundschaft und Liebe aus. Ihre Arbeit trifft den Kern unserer Zeit. So begründete die Jury ihre Entscheidung. Gestern wurde der Preis feierlich überreicht im Konzerthaus von Stockholm, an jedem Ort, also an dem alljährlich im Dezember eben die richtigen Nobelpreise verliehen werden.
Neil Young ist jetzt unser Thema. Der ist seit mehr als 60 Jahren unterwegs auf den Bühnen der Welt. Jetzt bringt er mit einer neuen Band eine neue Platte heraus und er hält sich auch mit Kritik an der US-Regierung weiterhin nicht zurück.
Dutzende Alben hat Neil Young in seinen mehr als 60 Jahren auf der Bühne veröffentlicht und im November wird der in Kanada geborene Folk-Rock-Musiker sogar stolze 80 Jahre alt und trotzdem bringt er nun noch mal ein Album raus, nämlich Talking to the Trees. Das kommt am Freitag. Bisher hat er ja Musik gemacht mit seiner Band Crazy Horse und das neue Album ist mit einer neuen Band, The Chrome Hearts, entstanden. Der Sound bleibt klassisch, Neil Young Folkrock und auch die Texte sehr kritisch wie immer. Und vor allem geht es da jetzt hauptsächlich gegen die Regierung von Donald Trump, die gerade Neil Young scheinbar in den neuen Texten immer wieder an. Er kommt übrigens ja auch diesen Sommer nach Berlin in die Waldbühne, schon am 3. Juli. Ich habe gerade mal geschaut, leider ist das Konzert restlos ausverkauft.
Mann, in den 90er Jahren war ich mal bei einem Neil Young Konzert in der Waldbühne. Da hat die Luft gebebt. Das war ganz, ganz großartig. Vor allem, als alle mitgesungen haben, alle. Ja. 10.000, 20.000, wie viel da auch immer reingehen, das war sehr toll. Jetzt leider schon ausverkauft, ich bin zu spät, aber es gibt ja immerhin das neue Album. Ne?
Ja, oder zur Not auch einfach mit so einer Picknickdecke irgendwie davor Platz nehmen, oder? Mhm. Also die Akustik von der Waldbühne ist ja ganz gut, die trägt auch tatsächlich mehrere hundert Meter. Also wer wirklich Neil Young hören will, geht am 3. Juli. In die Nähe der Waldbühne.
Sehr guter Tipp für den Sommer und du hast auch noch einen Tipp für jetzt, nämlich eine Mitmachaktion. Unsere Radio 3-Hörerinnen und Hörer können sich beteiligen an unserer Aktion Berlin Sounds.
Ja, wie klingt unsere Stadt? Das ist die große Frage, die wir stellen. Welcher Klang, welches Geräusch verbinden Sie persönlich, liebe Hörerinnen und Hörer, mit der Hauptstadt? Unter dem Titel Berlin Sounds feiert der RBB in diesem Sommer die Musikstadt Berlin mit Konzerten, Podcasts und auch ganz vielen Veranstaltungen. Also Berlin ist ja eine der größten Musikmetropolen schlechthin. Es gibt hier Orchester, Chöre, aber natürlich auch Indie-Bands, Straßenmusiker, Opern, Pop, von Hip-Hop bis Techno und Jazz ist irgendwie alles dabei. Die Klänge und Melodien sind so vielfältig und bunt wie das Leben in Berlin. Und wir von Radio 3, wir möchten auch gerne von Ihnen persönlich wissen, was ist eigentlich Ihr eigener persönlicher Berlin-Sound? Ist es zum Beispiel die Amsel im Hinterhof oder das Stimmgewirr in der U-Bahn, im Supermarkt? Ist es die Straßenmusik, die Naturgeräusche im Park oder doch eher die S-Bahn, wenn die Türen sich schließen?
Radio 3. Berlin Sounds.
Wir sind sehr gespannt, was Sie uns einschicken. Die Klänge und Geräusche, die Sie uns schicken, die veröffentlichen wir dann auch hier auf radio3.de und Sie können einen Besuch bei uns im Radio 3 Studio gewinnen.
Und wie das geht, uns Klänge zukommen lassen, das können Sie sich auf unserer Homepage anschauen, auf radio3.de. Da zeigen wir Ihnen in einem kurzen Video, wie Sie in der Radio 3 App ein Audio oder auch ein Foto hochladen können. Und Sie können da auch schon hochgeladene Sounds hören. Nachtigallen, Regen in Berlin, die Wilmersdorfer Straße, wahrscheinlich viel Stimmengewirr dort von den Einkaufswilligen. Können Sie alles hören auf radio3.de. Vielen Dank, Lukas.
Gerne.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Das ist die dänische Jazzsängerin Mette Jühl mit einem Stück von ihrem neuen Album, dem Song Disturbance.
There is a crazy man on the other side of the street shouting in a megaphone. Doomsday prophecies. From his windowsill he shouts, we've all been fooled, to the bikers passing by, the children walking home from school. Where does he come from? Who brought him here? Who thought it was a good idea? Disturbing our peace on our quiet side of the street, reminding how different the human mind can be. How many people live like him? Where can they be? We try to dream they don't exist and disturb our peace. Where does he come from? Who brought him here? Who thought it was a good idea? What's going on when his window's closed? Is he then alone? Alone? Shouting in a megaphone, doomsday prophecies. He's disturbing my peace. He's disturbing my peace.
Something I don't want to know. Es geht auf 9.40 Uhr zu und wir haben jetzt hier ein Stück von Peter Doherty, der britische Sänger und Musiker. Der war lange so ein notorischer Bad Guy mit endlosen Drogengeschichten und Absturzgeschichten. Heute soll er hübsch bürgerlich mit Frau und Kind in der Normandie leben. Sein jüngstes Album, das kann man verstehen als Erinnerung an seinen früheren riskanten Lebensstil. Felt Better Alive heißt dieses Album und von dem stammt dieser Song. Song at Belly.
I said, at Belly, watch telly in a highway motel room. Where he felt at ease in the tats and sleaze and the neon midnight glue. For so long, every song in his heart and in his head. Fantasized, romanticized, the lonesome life he led. Well, he sang about anti-heroes, drifters, weirdos, big dreams from small towns. Cyberpunks, grifters, drunks, and retired rodeo clowns. Dispossessed, the dissipated, the desperate, and the damned. Well, the lower the dog, the higher the cat, the more he loved their band. And for years he waited with bated breath through clouds of skag and a crystal meth. He waited so patiently for death with the quick and the unbrewed. Sunken eyes, he scanned the earth, his head down so low, his neck did hurt. It's a small wonder his spine's not curved, kept his head so low. Tingling for troubled soul, have a song worth singing. Yeah, hell's bells were ding-a-linging all along the road. I said, oh, all along that road.
Radio 3. Meisterwerke aus Berlin und Brandenburg.
Einer der schönsten Orte in Berlin, das ist die Pfaueninsel in der Havel, also finde ich jedenfalls. Die Insel gehört zum Stadtteil Wannsee. Und auf der Insel gibt es das Schloss auf der Pfaueninsel. Das war jetzt 7 Jahre lang geschlossen, weil es sehr gründlich saniert wurde. Erst seit kurzem ist das Schloss wieder fürs Publikum geöffnet. Das wurde entworfen als romantische Ruinenkulisse mit außergewöhnlichen Innenräumen, zum Beispiel dem otaheitischen Kabinett. Und dieses Kabinett, das ist ein Meisterwerk der sogenannten Südsee-Architektur. Meine Kollegin Imke Griebsch hat sich das zeigen lassen von Susanne Evers, die ist Kustodin der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten.
Jetzt müssen wir als allererstes mal uns auf die Fähre begeben. Sie legt gerade ab mit großem Lärm, um überhaupt zur Insel hinüberzukommen. Diese Fähre ist eine Seilfähre und fährt regelmäßig hin und zurück und bringt die Gäste hin und zurück. Und man hat gleich das Gefühl, dass man woanders ist, wenn man mit der Fähre übergesetzt hat und einmal auf der Havel war zwischendurch. Dieser Begriff otaheitisches Kabinett ist natürlich ein bisschen sperrig. Es geht tatsächlich um Tahiti. Otaheitisch ist ein Begriff für Tahiti, der damals im späten 18. Jahrhundert benutzt wurde. Und das otaheitische Kabinett ist Teil des kleinen Schlosses auf der Pfaueninsel, die in der Havel gelegen ist. Und der Auftraggeber ist der König Friedrich Wilhelm II. Gewesen, der Nachfolger von Friedrich II. Dem Großen. Und er hat dieses Haus hier bauen lassen, nachdem er kurz zuvor erst diese Insel übernommen hatte, weil sie ihm so gut gefiel. Das Inselmotiv war damals ein ganz großes, modisches Motiv. Das unterhaitische Kabinett hat eine ganz besondere Lage auch innerhalb des Schlosses. Es ist ja so eine angedeutete Ruine mit zwei Türmen. Und in dem einen Turm ist der Treppenturm, wie sich das gehört. Aber in dem anderen Turm ist eben im Erdgeschoss dieses unterhaitische Kabinett. Das heißt, es ist natürlich ein runder Raum, auch nach oben hin rund. Es hat keine gerade abschließende Decke, sondern eine gewölbte Decke. Und der ganze Raum ist von oben bis unten ausgemalt. Der Maler hieß Peter Lüttke, ohne dass irgendwelche Architekturteile das untergliedern. Das ist an sich das ganz Besondere an diesem Raum. Diese Ausmalung ist insofern eigentlich fast einzigartig, als hier eine Bambushütte imitiert wurde. Also es sind Säulen, die ein bisschen an Palmstämme erinnern. Und der Rest erinnert an eine gedeckte Bambushütte. Und das ist so eine illusionistische Malerei, die aber Ausblicke zulässt. An den Wandflächen gibt es Felder, die sehen so aus, als wären es Fensterausblicke. Und man schaut auch tatsächlich in eine Landschaft hinein. Und wenn man genau guckt, sieht man in dieser Landschaft einerseits das Marmorpalais, andererseits auch das Schloss Pfaueninsel, was ein bisschen lustig ist, und noch ein anderes Gebäude der Insel, die Meierei. Aber all diese hiesigen Gebäude sind eingebettet in eine Südseelandschaft. Ja, jetzt hört man sogar hier innen im unterhaitischen Kabinett die Pfauen schreien. Das ist vielleicht auch ein Zeichen dafür, was für eine leichte Bauweise haben in diesem Haus. Es ist ja kein Stein auf Stein gemauertes Haus, sondern wirklich aus Holz und Fachwerk gemacht. Und ja, da hört man eben auch alles, was draußen ist. In einem kleinen Fenster oben in der Mitte der Decke, wo man in den Himmel gucken kann, illusionistisch kann man natürlich nicht wirklich, sondern es sieht so aus, es ist gemalt, wachsen da so Zweige mit Blättern in den Raum rein fast. Und zum anderen ganz nett ist genau in der Mitte von unten ein Vogelnest zu sehen, das illusionistisch auf diesem Bambusgestänge drauf sitzt. Und aus diesem Vogelnest gucken tatsächlich auch kleine Minivöglein raus. Und auf dem Rand des Ausblickes sitzt ein Vogel mit etwas im Schnabel, was wahrscheinlich das Essen ist für die Kleinen, die schon aus dem Nest gucken. Und auf einer anderen Strebe sitzt ein weiterer Vogel. Das scheinen Fantasievögel zu sein, weil man die jetzt nicht direkt zuordnen kann. Wahrscheinlich Mutter, Vater, Vogel mit den Kindern. Also es ist eine herrliche Szene da oben. Wir haben festgestellt, dass in Brandenburg die höchste Dichte an sogenannten Südseearchitekturen außerhalb der Südsee zu finden war im späten 18. Jahrhundert. Tatsächlich kann es viel mit Mode zu tun haben. Aber es kann natürlich auch damit zu tun haben, dass man hier irgendwie so eine Art koloniale Sehnsucht viel stärker noch hatte, weil man eben nah am Regierungssitz war und die anderen Länder ja nur ihre Kolonien schon hatten. Also da war das nicht mehr ganz so dringend vielleicht. Das Thema der kolonialen Kontexte dieses Raumes, das ist tatsächlich ein wichtiges und großes Thema. Wir sehen hier eine Landschaft, die ja von Europäern damals angeeignet wurde. Und es ist auch immer ganz klar gewesen, dass die Europäer halt ihre zivilisierte sozusagen Haltung dort nicht wiedergespiegelt fanden, sondern dachten, das sind Menschen, die eigentlich der Natur viel näher sind als dem Geist und der Zivilisation. Das heißt, es gab ein großes Gefälle. Und wir haben so eine Arbeitsgruppe koloniale Kontexte und sind also kontinuierlich bemüht, so die Kunstwerke, Objekte, Räume in diesem Kontext zu beleuchten und das auch weiterzugeben. Ich kann mich sehr gut erinnern an meinen ersten Besuch hier im Schloss und damit auch an das erste Mal hier in dem unterhaitischen Kabinett und war hier wirklich, wirklich überrascht über diese Originalität, über dieses nicht angerührte, überhaupt im ganzen Schloss. Und hier in diesem unterhaitischen Kabinett habe ich gedacht, das ist ja mal gelungen. Das ist ja mal eine Gartenarchitektur. Boah, das gibt's nicht. Das ist eine Hütte, das ist ja toll gemacht. Das weiß ich noch ganz genau. Das ist schon einer der Lieblingsräume in den Schlössern für mich.
Das Oterheitische Kabinett im Schloss auf der Pfaueninsel, vorgestellt von der Kustodin Susanne Evers. Imke Griebsch war mit ihr in der Südsee und das war ein Stück aus unserer Serie mit Meisterwerken aus Berlin und Brandenburg. Die ganze Serie, die finden Sie schön gesammelt auf unserer Homepage radio3.de. Und jetzt haben wir für Sie Sona Jobarte, das ist eine Musikerin und Komponistin aus Gambia in Westafrika und die spielt das westafrikanische Instrument Kora, eine 21-seitige Stegharfe, hier bei ihrem Stück Gambia. Uhr 54 ist es gleich. Nach 10 Uhr wird es hier bei Radio 3 weitergehen mit unserer Sendung Klassik bis 2. Meine Kollegin Imke Griebsch ist dann hier für Sie im Studio. Ich bin Frank Mayer. Ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Dienstag und das jetzt mit der Sängerin Madeleine Peru und ihrem Song The Party Ought to Be Coming Soon.
It's a rainy Sunday with a waning moon, and this Hemingway's got an empty place. soon. Maybe in the morning or afternoon, but the party ought to be coming soon. Lists are too long, dreams too slow. Louis Armstrong's getting too sad to blow. Don't wanna forget the good things I used to know. The party ought to be coming through. Coming soon, coming soon. The party ought to be coming soon. The towns are gonna sing and swing and swoon. Get the whole wide world in a big saloon. The party ought to be coming soon. I work bone tied, the reason's hidden. Man, Richard Pryor wasn't kidding. In any little hellhole you gotta live in, the party ought to be freely given. There'll be a long parade down every street. Fred Astaire will come down and stomp with all 4 feet. Every face is gonna grin on everyone you meet. Party ought to be so complete. To be coming soon. The town's gonna sing, swing and swoon. Gonna get the whole wide world in a big saloon. Yes, the party ought to be opens up and the flowers bloom. When the babies are groomed, I want there to be room to share my memory of an American tune. The party ought to be coming soon. Coming soon. Coming soon. Party ought to be coming soon. The towns are gonna sing, swing and swoon. Gonna get the whole wide world in a big saloon. Oh, the party ought to be.
Herausragender Geiger. Früher Konzertmeister bei den Berliner Philharmonikern, heute tourt er als Solist durch die Welt. Sein Vater war der deutsch-baltische Komponist Boris Blacher. Von ihm stammt dieses Violinkonzert aus dem Nachkriegsjahr 1948. Blacher spielt Blacher, jetzt in Frankfurt. Auch auf dem Programm der traurige Walzer, Vals Trist von Jean Sibelius. Und Rachmaninows dritte Sinfonie. Das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt unter der Leitung seines Chefdirigenten Jörg-Peter Weigle und der Geiger Kolja Blacher. Am Freitag, 19.30 Uhr in der Konzerthalle Karl Philipp Emanuel Bach in Frankfurt. Radio 3. Wie es euch gefällt.
10 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
US-Präsident Trump hat wegen der Proteste in Los Angeles weitere Soldaten in die kalifornische Metropole beordert. Konkret geht es um zusätzliche 2000 Nationalgardisten und etwa 700 Marineinfanteristen der regulären Streitkräfte. Trump hatte bereits 2000 Nationalgardisten mobilisiert, was der kalifornische Gouverneur Newsom als unnötige Eskalation bezeichnet. In den vergangenen Tagen hat es bei Demonstrationen immer wieder Ausschreitungen gegeben. Die Proteste richten sich gegen das rigide Vorgehen der Einwanderungsbehörde gegen Migranten. USA-Korrespondentin Kerstin Klein.
Die Nationalgarde, das sind Reservisten, auch Soldaten, aber eigentlich Menschen, die einem anderen Beruf nachgehen. Die Marines, das sind Berufssoldaten, das ist eine Eliteeinheit, also Männer und Frauen, die eigentlich in den Krieg ziehen. Und die sollen jetzt in Los Angeles so lange stationiert sein, bis die von Trump versprochenen 2000 Nationalgardisten dort überhaupt ankommen. Das heißt, das ist durchaus als eine weitere Eskalation zu bewerten.
Russland hat die Ukraine erneut massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen. Auch die Hauptstadt Kiew war wieder betroffen. Bürgermeister Klitschko sprach von einem anhaltenden massiven Angriff. Er rief die Einwohner auf, in den Schutzräumen zu bleiben. Nach Angaben der Militärverwaltung gab es Schäden in mindestens 3 von 10 Stadtbezirken. In Odessa im Süden der Ukraine wurde nach Behördenangaben 2 Menschen getötet. Schon in der Nacht davor hatte die Ukraine eine beispiellose Angriffswelle gemeldet. Nach Angaben aus Kiew war es der größte russische Drohnenangriff seit Kriegsbeginn. Die Gewerkschaft der Bundespolizei fordert, die Kontrollen an den Grenzen zurückzufahren. Es gebe keine Notwendigkeit mehr für den großen Personaleinsatz an der Grenze zu Polen und anderen Nachbarstaaten, sagte Vize-Gewerkschaftschef Ostermann dem RBB-Studio Frankfurt-Oder. Von dort Stefanie Fiedler.
Der Vize-Gewerkschaftschef fordert die Politik dazu auf, den Sicherheitsbehörden das Vertrauen auszusprechen. Die Bundespolizei sollte lageangepasst mit der Reduzierung von Einsatzkräften an unterschiedlichen Grenzübergängen das Kräftemanagement übernehmen, so Ostermann. Hier könne man massiv für Entlastung sorgen. Die Bundespolizei mache dies seit über 10 Jahren neben Fußball- und Versammlungslagen und sie hätten es verdient, eine Entlastung zu bekommen in einer Lage, die höchstwahrscheinlich